Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Auch heute noch einmal ein Blick auf das ökumenische Lobpreisevent des Oktobers, den Einklang in Berlin. Christen der verschiedensten Denominationen, Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren gemeinsam versammelt im Namen Jesu Christi, um gemeinsam auf Gott zu schauen, ihn zu lobpreisen und ein lebendiges Zeugnis zu geben. In einer Stadt wie Berlin kann das nicht schaden, sagen wir es mal so. Einer der Organisatoren, die eingeladen hatten zu diesem ökumenischen Event, war Hans-Joachim Ditz.
Herr Ditz, Sie sind für das Erzbistum Berlin im Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg. So eine Veranstaltung, was kann das wirklich was bringen oder bleibt man unter sich?
Also das werden wir dann sehen. Das ist ja das erste Mal, dass wir so eine Veranstaltung machen und ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ist die Fülle der Christenheit heute hier versammelt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aus ganz unterschiedlichen Konfessionen und Kirchen haben sich Menschen hier versammelt. Das ist etwas, was wir überhaupt in den letzten Jahren vermehrt feststellen, dass die Grenzen zwischen den Konfessionen sehr viel niedriger werden und durchlässiger werden und dass es überhaupt nicht mehr entscheidend ist, zu welcher Kirche ich gehöre, sondern dass ich zu Jesus Christus gehöre. Das ist das, was uns alle verbindet oder derjenige, der uns alle verbindet, Christus selbst. Und diese Einsicht überwiegt.
Wieso funktioniert das eigentlich offensichtlich in Berlin so gut mit der Ökumene? Das ist ja anderswo durchaus schwieriger. In Berlin hat man den Eindruck, es läuft eigentlich ganz selbstverständlich und flüssig, relativ reibungsarm. Wie kommt das?
Also mein Eindruck ist, dass es auch andere Orte gibt, wo das so passiert. In Hamburg zum Beispiel gibt es eine ähnlich artenreiche Ökumene, um das mal so zu sagen, wo ganz unterschiedliche Christen zusammenkommen. In Berlin kommt nochmal als Sondersituation hinzu, dass die Stadt wie ein Magnet Menschen aus aller Welt anzieht. Und deshalb haben wir hier auch so viele unterschiedliche, bunte Christen. Übrigens aus allen, wirklich allen Ländern der Welt. Viele aus Afrika auch, die sich hier auch entsprechend organisiert haben. Aus Asien. Also es ist wirklich eine große, bunte Vielfalt hier.
Wenn uns jetzt jemand hört, der mit Christentum so gar nichts am Hut hat und Sie jetzt fragt, ja, das ist ja gut und schön, wenn ihr das für euch macht, aber habt ihr uns wirklich was zu sagen? Was hat ein Christ, eine Christin in einer Stadt wie Berlin für eine originelle Botschaft?
Also zunächst mal gar nicht mit dem christlichen Glauben zu tun habend. An uns kann man lernen, wie man mit Differenz umgeht. Wir sind als Christen sehr unterschiedlich. Und unsere Gesellschaft ist auch eine, die aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammengesetzt ist. Und das Problem, was wir gesellschaftlich im Moment haben, ist, dass sich diese Differenzen, diese Andersartigkeiten sehr hasserfüllt zum Teil, ja, ausleben. Und unter Christen kann man leben, dass man sehr different sein kann, sehr unterschiedlich sein kann und sich trotzdem gerne haben kann und trotzdem eins sein kann. Das ist die Botschaft der Christen an eine multilaterale und vielfältige Gesellschaft. Das ist wichtig. Und darüber hinaus, naja, es gibt viele Menschen, die sich für Gottes Reich engagieren, ohne es wirklich zu wissen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, für Frieden, für Bewahrung der Schöpfung und gar nicht unbedingt von sich sagen, dass sie Christen sind. Und da können wir Christen ihnen helfen, sozusagen diese Anonymität zu überwinden. Wir geben ihrem Engagement einen Namen oder bieten ihnen das an zumindest, dass wir sagen, also, was ihr tut, ist das Richtige und es ist immer schon in Gottes Wille, wenn ihr das tut.
Wir schauen auch heute auf den Einklang, das ökumenische Lobpreisevent im Oktober, am 26. Oktober in Berlin. Unzählige Christen waren nach Berlin Alt-Tegel gekommen, um gemeinsam zu lobpreisen, anzubeten, in Workshops Erfahrungen mit dem Lobpreis auszutauschen und natürlich auch Johannes Hartl zu hören. Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg war eigens nach Berlin gekommen, um über die Kraft und den Segen des Lobpreises und die Schönheit Gottes zu sprechen. Dr. Johannes Hartl.
Was sagt das über uns Menschen, dass wir offensichtlich ohne Schönheit nicht leben können? Ja, ihr Lieben, wisst ihr, was es sagt? Es sagt, dass wir als Abbild und Ebenbild von einem erschaffen sind, der keine Schöpfung ohne Schönheit wollte. Gott hätte die Natur grau und alles viereckig erschaffen können. Und er wollte Farben. Erzähl mir nicht diesen Unsinn, dass Gott dieser Mathelehrer, nichts gegen Mathelehrer, aber dass Gott dieser Beamtentyp wäre. Er ist ein Künstler, er hat sich all das einfallen lassen Und er liebt die Schönheit, er ist Schönheit und er hat den Menschen erschaffen mit einer Sehnsucht nach dem Schönen. Und das ist der Grund, warum Menschen Literatur lieben, warum sie sich Filme anschauen, sogar warum die Leute Computer zocken. Weil es tief drinnen uns Menschen einen Schrei gibt, der heißt, ich bin für mehr gemacht als nur Arbeiten, Essen, Schlafen und Fortpflanzung. Es gibt im menschlichen Herzen eine Sehnsucht nach Faszination, die auf diese Weise ein Tier nicht hat. Und wenn auf dieser Ebene der Mensch nicht erkennt, dass sein Schöpfer in ihn das eingepflanzt hat, dieses Loch, dieses Vakuum, dann wird er sein Leben lang Sachen reinkippen und Sachen reinkippen und Sachen reinkippen oder sich ins Außen stürzen, in noch mehr Tun stürzen und doch ewig leer bleiben. Ihr Lieben, die Menschen da draußen sind nicht deswegen weit weg von Gott, weil sie einfach kein Interesse an Gott haben. Das war bei mir auch nicht der Fall als Teenager. Sondern weil ihnen niemand erzählt hat, dass diese Sehnsucht nach Faszination, die Sehnsucht nach Schönheit, die Sehnsucht sogar nach Ekstase und nach Berauschtsein ihr bestes Teil ist. Ihr bestes Teil ist. Es ist grundgelegt von dem Gott, der alles Schöne erschaffen hat. Paulus sagt, ich verkündige euch das Evangelium von der Herrlichkeit des schönen Gottes und ich möchte es rausrufen. Gott ist nicht nur nett, Gott ist nicht nur ein guter Vater und vergebend, das stimmt alles. Aber Gott ist schön. Und es ist an der Zeit, dass wir Christen davon auch eine Geschichte erzählen. Wir sind nicht wahnsinnig gut drin in dem Thema Schönheit. Wir sind nicht so gut drin. Ich staune schon drüber. Wir müssen mal schauen, wie Kirchen vor ein paar hundert Jahren gebaut wurden und wie sie jetzt gebaut werden. Dass das Schönste gerade gut genug ist zur Verherrlichung Gottes, ist ein wesentlicher Ausdruck von dem, wer Gott selber ist. Jetzt geht Paulus noch weiter. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie ist er? Und das zweite ist, wie fühlt er? Und Paulus sagt, es ist die Botschaft, die ich euch verkündige, ist das Evangelium von der Herrlichkeit, von der Schönheit des seligen Gottes. Nun ist das Wort selig auch so ein bisschen Kirchendeutsch. Oh, du seliger Mensch, sagen wir nicht so oft. Was heißt denn selig? Glücklich. Im Griechischen Makarios, das ist übrigens das gleiche Wort, das bei den Seligpreisungen verwendet wird, selig die, das heißt glücklich. Glücklich. Jetzt, habt ihr schon mal eine Predigt oder einen Vortrag gehört über die Tatsache, dass Gott glücklich ist? Dass Gott glücklich ist. Paulus bringt diese zwei Sachen. Er sagt, Gott ist schön und er ist glücklich. Und auf die Gefahr hin, jetzt naiv zu wirken. So, ich behaupte tatsächlich nicht, dass Gott so aussieht. Aber ich möchte ein kurzes Experiment mit Ihnen machen, mit euch machen. Und zwar, schaut euch das mal kurz an. Und jetzt schaut euch kurz mal das hier an.
Dr. Hertel wollte eine lachende Sonne und eine grimmige Sonne.
Die meisten Menschen glauben, dass Gott so aussieht. Jetzt einfach mal kurz, schau mal kurz dieses Bild an. Und überprüf mal, was mit deinem Innen passiert, mit deinen Gefühlen. Gesichtsausdrücke sind so tief in unserem Inneren abgespeichert, es passiert sofort was mit unseren Emotionen. Was passiert im Innen, wenn man das sieht? Da geht gleich was zu. Jetzt stell mir vor, ich sage, komm zu mir. Verbringe Zeit mit mir. Du solltest mal wieder in den Gottesdienst kommen und du solltest mehr beten. Du wirst Ausreden suchen, dass du nicht kommen musst. Dann wirst du feilschen, wie wenig möglichst du mit dem in Berührung kommst. Genau wie so viele Menschen. Dann sagen, okay, was ist denn so das minimale Maß von Frömmigkeit oder Religiosität, was ich irgendwie brauche, um es mir nicht komplett mit dem da oben zu verscherzen, weil eigentlich habe ich keinen Bock auf den. Auf die Gefahr hin, dass es zu naiv klingt, darf ich dich fragen, der Gott, zu dem du betest, Lächelt er? Wir stellen uns ja nicht, vielleicht nicht direkt ein Gesicht vor. Gott ist ja nicht ein Mensch. Aber welchen Gesichtsausdruck hat er? Welche emotionale Qualität hat er? Wie fühlt er für dich? Und jetzt sag mir nicht dieses Ding, ja, er liebt mich. Ja, schon klar, aber du kannst jemand auch lieben und total angepisst sein. Wie viel Lust hast du, mit der Großtante zu telefonieren, wo du schon weißt, die erzählt dir 2 Stunden lang, wie, was für ein verpfuschtes, marodes Leben du führst. Ich mein's ja nur gut. Na, vielen Dank. Gott ist glücklich. Das ist nicht ganz einfach zu packen, theologisch. Ich spreche nachher gleich noch drüber, was heißt das? Es gibt so viel Schlechtes in der Welt, wie kann Gott glücklich sein? Aber ich möchte erst noch auf der persönlichen Ebene bleiben und sagen, wie relevant das ist. Gott ist glücklich, das ist deswegen so wichtig, weil vielleicht dein Vater und deine Mutter nicht glücklich waren. Und ein kleines Kind bezieht alles, was an Emotionen von Vater und Mutter kommt, auf sich selbst. Wenn die Mama traurig ist, hat das Kind das Gefühl, es ist was falsch an mir. Wenn der Papa wütend ist oder Mama und Papa streiten oder jemand gar nicht da ist von beiden, hat das Kind das Gefühl, irgendwie, ich muss jetzt das Ding retten hier. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist mit mir was falsch. Und so viele Menschen wachsen unbewusst von Anfang an auf mit einer Last von Delegationen, von Erwartungen. Du musst die Mama glücklich machen. Und dann lauft der Kleine rum, ich muss die Mama glücklich machen. Irgendwie schaffe ich es nicht. Dann fange ich an, mich zu verstellen, dass die Mama wieder glücklich ist oder der Papa. Und manche Leute mogeln sich so durchs Leben. Irgendwie jeden glücklich machen, so zu tun, als wäre alles okay. Jeden glücklich machen. Und dann hören sie von Gott und sagen, okay, jetzt muss ich den auch noch glücklich machen. Irgendwie muss ich mich auch noch mal gut benehmen, dass jeder glücklich ist. Den Schein wahren. Manche Leute laufen so durchs Leben. Ich habe eine unfassbar gute Nachricht für dich. Und die lautet, egal wie dein Vater, deine Mutter, wie deine menschliche Geschichte ist, du hast einen himmlischen Vater, den du nicht glücklich machen musst. Denn der ist schon glücklich. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, wir lesen im 1. Kapitel vom Johannesevangelium, der sogenannte Johannesprolog, da heißt es, denen, die glaubten, gab er die Macht, Söhne Gottes zu werden. Wir haben ja oft diese Rede, ja, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist insofern wahr, dass Gott jeden Menschen erschaffen hat. Aber ein Kind Gottes im biblischen Sinne ist ein Ehrentitel. Sein Ehrentitel, der eigentlich nur Jesus Christus zukam. Er ist der einzige Sohn des Vaters. Und nur weil er dir anbietet, an seinen Platz zu kommen, kommt mir dieses unglaubliche Privileg zu sagen, der Schöpfer des Universums von allem ist mein Vater. Jetzt, wenn der Schöpfer des Universums dich erschaffen hat oder mich erschaffen hat, dann aus einem Grund garantiert nicht. Garantiert nicht, weil er Hilfe braucht. Also sicherlich nicht, boah, mir geht's so schlecht, boah, ich brauche irgendjemand, der mir hilft und dann erschafft er dich. Entschuldigung, wenn Gott Hilfe braucht, erschafft er wegen meiner vielleicht irgendwelche Erzengel, aber nicht so störanfällige Wesen wie dich und mich. Erstmal, Gott ist glücklich. Und wenn er glücklich ist, musst du ihn nicht glücklich machen. Das ist er schon. Jetzt, das fühlt sich ein bisschen so an, okay, dann ist er gerade egal, was ich tue. Dann bin ich ja Gott egal. Dann braucht mich Gott ja gar nicht. Ich habe eine vielleicht ernüchternde Wahrheit mitzubringen und die lautet, ja, richtig, Gott braucht dich nicht. Er braucht dich nicht. Das Universum würde komplett wunderbar funktionieren ohne dich, vielleicht sogar besser. Gott braucht dich nicht. Jetzt sagst du, okay, Gott braucht mich nicht. Fühle ich mich jetzt nicht überflüssig und ungewollt. Na, er braucht dich nicht. Jetzt an der Stelle hilft es mir, verheiratet zu sein, weil da habe ich was von meiner lieben Frau gelernt. Manchmal schafft man sich was an, was man nicht braucht. Ne? Also ich meine, brauchen ist ja dehnbar. Also wer braucht 6 verschiedene Handtaschen. Ist ja nicht so, dass man sich nur eine neue Handtasche kauft, wenn eine von Ratten zerfressen wurde. Oder wer braucht 20 Paar Schuhe? Ich muss da vorsichtig sein, weil ich habe mehr Schuhe als meine Frau. Und jetzt übrigens, ihr Männer, bevor ihr anfangt, so, hör ruhig mal hin. Ihr Männer kauft euch andere Sachen, die ihr nicht braucht. Männer kaufen sich zum Beispiel Werkzeuge. Ja, das ist super. Der Mann, wenn er über seine neue Stielkettensäge spricht, sagt, brauche ich. Wenn der Blitz einschlägt, wenn der Baum aufs Grundstück stürzt, du hast überhaupt keinen Garten, aber okay, dann ist es nur die Stielkettensäge. Und Männer kaufen sich den ganzen Keller voll mit Werkzeugen, die sie nie brauchen. Ist ja auch okay. Ich habe rausgefunden, es sind doch ehrlich gesagt genau die Sachen, die uns am meisten Freude machen. Oder? Das sind diese Luxusprodukte, die kein Mensch braucht und man verliebt sie und denkt, ach, so schön. Ich weiß, eigentlich rausgeschmissenes Geld, aber so wunderbar. So, zu der Kategorie von Produkten gehörst du. Ja, also so kosmisch überflüssiges Luxusprodukt. Also ich stelle es mir ein bisschen so vor. Gott entwirft Menschen und zeichnet so deine Gesichtszüge gerade, weil er gerade dabei ist, dich zu entwerfen. Und dann kommt so ein Engel herbeigeflattert und sagt, oh Majestät, was erschaffen Sie heute? Ah, ein Mensch. Engel sagt so, ich will ja nichts sagen, aber Sie haben schon 8,4 Milliarden davon. Und die sehen alle relativ ähnlich aus, also die Europäer zumindest. Nur so, braucht es den einen wirklich noch? Und Gott sagt, erwischt. Ja, nee, eigentlich braucht sie nicht. Aber schau, wie schön. Ich muss ihn einfach erschaffen. Und heraus kamst du und heraus kam ich. Wenn Gott allmächtig ist und wenn ihm nichts fehlt, wenn er glücklich ist, dann erschafft er dich nicht, weil er deine Hilfe braucht, sondern einfach nur, weil er will. Und wenn du willst, kannst du dich jetzt mal in den linken oder wahlweise in den rechten Oberarm zwicken. Und wenn da irgendwas wehtut, hast du Grund zur Annahme, dass du existierst, weil sonst würde nichts wehtun. So, und wenn du existierst, hast du ab heute Abend einen Beweis, dass Gott dich wollte. Einfach nur, dass du bist, unabhängig von Leistung. Wenn unglückliche Eltern ein Kind haben, ist die Gefahr groß, dass das Kind ein Leben lang mit diesem Fragezeichen rumläuft. Bin ich wirklich einfach nur gewollt, wie ich bin, oder muss ich Erwartungen entsprechen? Du hast einen perfekten Vater. Und er hat dich erschaffen, einfach nur, dass du bist. Weil er wollte, dass du bist. Und es gibt einem Leben, selbst wenn du krank, leiden, selbst wenn du komplett gelähmt wärst für dein ganzes Leben, das gibt deinem Leben eine unfassbare Tiefe und Würde. Gott ist glücklich, aber unser Leben ist nicht nur glücklich. Und deswegen hört sich das manchmal an wie ein Spott, wie so, aha, Gott ist glücklich. Also es ist ihm egal, was auf der Welt ist oder wie. Ist er abgehoben da oben in einem lächelnden Frieden? So meine ich es nicht. Ich habe euch heute Nachmittag erzählt, dass ich oft, wenn ich aufs Flugzeug warte, mir Parfums anschaue. Ich habe im Flugzeug was gelernt. Und das ist, heute ist ein strahlender Tag, aber wer von euch ist schon mal geflogen? Etliche von euch sind schon geflogen. Wenn der Himmel bewölkt ist, selbst wenn es regnet in Berlin, oben ist das Wetter besser als unten. Sobald man bei 1000 Meter oder sowas die Wolkendecke durchdringt, oben scheint die Sonne. Jetzt, es stimmt trotzdem, dass es in Berlin vielleicht gerade regnet, aber es ist nicht weise, von dem lokalen Niederschlag auf Berlin auf die ganze Welt zu schließen, zu sagen, die Sonne, die gibt's nicht mehr. Die Sonne hat abgedankt, die hat gesagt, so viel Regen in Berlin, das wird zu viel jetzt. Schau, wenn du im Tal der Tränen gerade sitzt, dann ist das absolut verständlich und dann brauchst du vielleicht einfach nur Zeit, brauchst du vielleicht einfach ein paar weniger Christen, die dir versuchen, irgendwelche klugen Ratschläge zu geben. Vielleicht brauchst du einfach nur einen Freund, der da ist und sagt, ich gehe mit dir durch diese schlimme Zeit, auch wenn ich nicht gleich eine Antwort habe. Aber es ist nicht weise, aus dem Tal der Tränen aufs ganze Universum zu schließen. Denn es gibt Dinge, die wir nicht sehen. Wenn es hier bewölkt ist, sehen wir die Sonne nicht und es gibt sie trotzdem. Oben ist das Wetter besser als unten und das ist das, was wir tun, wenn wir glauben. Und das ist das, was wir tun, wenn wir Lob preisen. Wir steigen auf, wir steigen auf. Wir verleugnen nicht, dass Wolken sind. Wir Christen sind nicht schön Wetteridioten, die tun, als gäbe es nicht Leiden in der Welt. Es gibt entsetzliches Leiden in der Welt und ich habe keine Ahnung, durch was du gerade gehen musst. Ich habe keine Ahnung. Wenn es dir heute schlecht geht, ich will da einfach nur ausdrücken, du bist nicht der einzige Komische hier und allen geht super und Halleluja, sondern jeder Mensch hat Episoden in seinem Leben oder Teile seiner Seele, die dramatisch sind und die wehtun. Es ist aber nicht das ganze Bild, es ist nicht das einzige Bild. Ich verstehe so vieles in der Welt nicht und du auch nicht. Aber es gibt einen Gott, der weiter sieht und die letzte Wahrheit dort oben ist nicht, dass der traurig ist und sagt, wo keine Ahnung, was in der Welt noch weitergehen soll. Er hat alles in der Hand und seine Freude ist deine Kraft. Zu wissen, dass er im tiefsten glücklich ist, kann eine Quelle sein, selbst in den dunkelsten Zeiten. Wenn du das verstanden hast, diese beiden Sachen, dass Gott schön ist, und dass er glücklich ist und dass alles, was er schafft, alles, was er gibt, reiner Ausfluss von seiner Freude ist, dann willst du teilnehmen daran. Schau mal, beide Sachen. Was machst du denn, wenn du fröhlich bist? Na, du rufst jemanden an und erzählst es, wenn du einen Einser in der Schulaufgabe hast. Wenn die Autoprüfung bestanden ist, wenn du ein Enkelkind bekommen hast, was machst du denn? Du erzählst es jemandem, weil Freude sich teilen will. Schönheit übrigens auch. Wenn du dich schön machst, du machst dich doch nicht schön für einen gemütlichen Kaminabend zu Hause, sondern du machst dich schön, wenn du ausgehst, weil dann sieht es auch jemand. Oder ich zum Beispiel koche gerne. Ich koche gerne ganz aufwendige Sachen, aber ich koche nicht gerne für mich allein, aber ein Spiegelei. Aber wenn Leute kommen, dann koche ich gerne, weil ich dieses Schöne, diese Ideen von diesen Geschmäckern, die will ich gerne teilen. Ich lade aber nur Leute ein, die gutes Essen wertschätzen. Wenn jemand gleich am Anfang sagt, ich bin vegan, glutenfrei, laktosefrei, esse kein Salz und so weiter und so eine Liste, was er alles nicht mag, dann sage ich, was hier, ist ein schönes Glas Eiswürfel, gutes. Nein, das sage ich nicht. Aber Ich lade Leute ein, die gutes Essen wertschätzen können. Und Gott ist genauso. Er hat all diese unfassbar tollen Ideen von den bunten Korallenriffs und den Fischen und den Sternenhimmeln. Und er sagt, das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist Gäste in meiner Party. Und es müssen einfach nur Geschöpfe sein, die fähig sind, Schönheit und fähig sind, Glück wahrzunehmen. Und dazu bist du erschaffen. Das ist das, was die Bibel nennt im ersten Kapitel vom Epheserbrief. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Das heißt, du siehst seine Schönheit, du siehst sein Glück und antwortest. Und du sagst, boah, das Essen war wirklich wunderbar. Und das ist Lobpreis. Ich habe am meisten über diese Freude am Herrn an Orten wie diesen hier gelernt. Das ist eine der lustigsten Konferenzen, wo ich je war. Besonders die Anfahrt war lustig. Das ist in Nordwest-Myanmar, also in Burma. Da war ich letzten November. Das ist ein buddhistisches Land. Zu dieser Konferenz musste ich 19,5 Stunden in einem Bus fahren, über Berg und Tal, durch irgendwelches Rebellengebiet. Das war ein bisschen abenteuerlich. Und das ist ein Bambuszelt. Also das sind Bambusstangen und drüber haben sie so Plastikplanen gelegt. Und das ist echt ein armes Land. Und die Leute sind teilweise genauso lang angereist, um da dabei zu sein. Du hättest die Freude in diesem Ort sehen müssen. Und ich habe einen der burmesischen Christen gefragt, was ist denn die Anziehungskraft des Evangeliums in eurem buddhistischen Land? Und er hat gesagt, weißt du, im Buddhismus lernen wir viel, dass die Freude nicht im Außen besteht und dass es nicht darum geht, sich an äußere Sachen zu hängen. Und wir sind ein geistlich empfindendes Volk. Aber es gibt eine Frage im Herzen eigentlich von jedem Menschen und auch von jedem Buddhisten. Und das ist die Frage, wie ist Gott? Und wie empfindet er für mich? Und der Buddhismus lässt die Frage offen. Oder er sagt, ist gar nicht so wichtig. Aber die Frage ist da. Und dieser junge Christ hat zu mir gesagt, und wenn einer von unserem Volk wirklich verstanden hat, wie das Angesicht Gottes ist, wie Jesus Christus ist, dann ist er bereit, für seinen Glauben sogar einen hohen Preis zu bezahlen. Genauso wie diese zwei Menschen. Ich habe die Gesichter verzerrt. Ich war letztes Jahr auch in China. Ich bitte euch, von dem Foto auch am besten keine Bilder jetzt zu machen. Und in China ist es sehr gefährlich, Christ zu sein. Es gibt Gegenden, wo sie Menschen in Lager packen, so fast wie Konzentrationslager. Das ist eine ganz gefährliche Region. Und diese zwei Leute sind Missionare, die genau in diese Region gehen. Wenn du geschnappt wirst, kriegst du 10 Jahre Lager, Umerziehung. Und wenn du nach den 10 Jahren gefragt wirst, ob du jetzt alles glaubst, was der Kommunismus lehrt, und nicht Ja sagst, bekommst du die nächsten 10 Jahre. Ich habe in einer Hausgemeinde in der Untergrundkirche gepredigt, wo mir der Pastor gesagt hat, wenn mich mein Nachbar verpfeift, gehe ich ins Gefängnis, ich verliere meinen Job und ich verliere das Haus. Und damit verliert meine ganze Familie alle wirtschaftliche Absicherung. Der Punkt ist, man sieht es aber durch das Verzerrte hindurch, die wirken nicht gerade traurig. Ganz im Gegenteil, es waren mit die freudigsten und leidenschaftlichsten Menschen, die ich mir vorstellen konnte. Woher kommt diese Freude? Ihr Lieben, sowohl diese Christen in China als auch jene in Myanmar, und ich könnte viele ähnliche Geschichten erzählen, sind gepackt von dieser Botschaft. Aber diese Botschaft ist Mensch geworden. Als Gott Menschengestalt angenommen hat in Jesus Christus. Bitte vergib mir, das sind ja die einfachsten Grundwahrheiten des Evangeliums. Nicht, dass ihr euch jetzt denkt, das ist jetzt alles hier, der denkt, wir sind alle blöd. Nein, die einfachsten Sachen sind halt oft die tiefsten Sachen. Und Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und in Jesus war diese unfassbare Freigebigkeit und Glücklichkeit Gottes, voll Gnade und Wahrheit. Also Jesus ist ja unglaublich, was der auch für Gleichnisse erzählt. Also ich staune ja immer drüber. Da hat einer 100 Schafe, verliert ein Schaf und findet es wieder. Und Jesus sagt, was macht der? Macht erstmal eine große Party. Jesus, wirklich? Ist das, was ein Schäfer tut? Also er sagt, nee, Gott ist so. Gott will unbedingt, der wird dann gleich eine Party feiern, okay? Also noch besser wird es beim Gleichnis von 10 Drachmen. Eine Frau hat 10 Drachmen, verliert eine, findet sie wieder und lädt alle ihre Freunde ein und feiert eine Party. Die Party kostet mehr als die Drachme. Und Jesus sagt aber, so ist Gott. In Jesus ist diese unglaubliche Großzügigkeit. Ich meine, das Krasseste ist ja, im Johannesevangelium ist das erste Wunder, das Jesus erzählt, Folgendes: Jesus kommt auf eine Hochzeit, wo sie allen Wein, den es mal gab, schon weggetrunken haben. Eine durchaus trinkfreudige Gesellschaft. Und jetzt überlegt sich Jesus, oder besser gesagt die Maria erst, und dann Jesus lässt sich überreden, was braucht diese Party? Und Jesus sagt, ja klar, Wein. Weißt du, wir würden vielleicht Flyer von den anonymen Alkoholikern austeilen, aber... Und dann, ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier in Berlin auf eine Hochzeit kommen. Aber damals, ich stelle mir vor, also eine große Hochzeit sind 200 oder 300 Leute. Wir lesen nämlich im Johannesevangelium, dass Jesus etwa 600 Liter sehr guten Wein hervorgebracht hat. Jetzt sag mal, warte mal, Jesus, du gehst zu einer Hochzeitsgesellschaft, die schon allen Wein weggetrunken hat, und dann sagst du, Frauen und Kinder eingerechnet, so 2 bis 3 Liter pro Person sollten schon noch drin sein. Also Entschuldigung, was auch immer du über Gott denkst, Mathelehrer ist nicht. Also da ist eine überfließende Freude und eine Feierlaune, die unglaublich ist. Es wird Einmal heilt Jesus Kranke und die Leute sagen über ihn, im griechischen Original heißt es, er hat alles schön gemacht. In Jesu Worte und in dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, war eine Schönheit, die intuitiv ansteckt, weil das ist das, was Schönheit tut. Im Psalm 45 heißt es, du bist der Schönste aller Menschen. Das Problem ist, unser Herz ist nicht nur schön. In unserem Herz gibt es Misstrauen, vielleicht jetzt auch in deinem. Du hörst es und denkst dir, es klingt zu einfach. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Da springt er da vorne rum mit seinem süddeutschen Akzent und erzählt uns, alles ist schön. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Diese Stimme ist sehr alt in der Menschheitsgeschichte. Gott hat nämlich mal zwei Menschen in einen Garten gesetzt voller Schönheit. Der Garten war so schön, dass es sogar Schönheit heißt. Eine der Übersetzungsmöglichkeiten von Eden ist Schönheit. Und all diese, da gibt es Edelsteine und Wasser und tollste Bäume und superschöne Natur. Und Gott sagt, ihr dürft alles, was ihr wollt. Aber es gibt einen Baum, ist nicht gut, wenn ihr davon esst, weil dann sterbt ihr. Das wäre einfach nicht gut für euch. So. Und dann gibt es eine Stimme, die spricht zu den Menschen, und die Stimme kennst du auch, die sagt, es klingt zu einfach. Da muss irgendwo der Haken sein. Weil das Problem ist, alle menschliche Liebe hat einen Haken. Menschen lieben nicht bedingungslos. Da ist immer irgendwo der Haken. Und deswegen misstrauen wir einem Gott, der sagt, da ist kein Haken. Du sollst wirklich nicht von dem Baum essen, weil du dann wirklich stirbst. Das mache ich nicht, um dich zu testen. Das mache ich nicht, weil ich böse bin. Ich will einfach nur, dass du nicht stirbst. Und alle anderen Bäume darfst du essen und die sind der Hammer. Und auf einmal sagt diese Stimme. Und hier kommt Jesus auf die Welt mit dieser Botschaft der freien Gnade. Er heilt alle, er vergibt den krassesten Sündern. Und du könntest sagen, jeder will das doch. Jeder müsste doch sagen, Jesus, ich will Teil von deiner Geschichte sein. Und stattdessen trifft die Schönheit und Freigebigkeit und Freude Jesu auf die Bedenkenträgerei und Mittelmäßigkeit und Bürgerlichkeit und Enge und Gesetzlichkeit und Griesgram der Menschen. Und die sagen, nee, eigentlich wollen wir es nicht. Eigentlich wollen wir dich nicht. Und Jesus schenkt sich so sehr. Er schenkt sich so sehr bis ins Letzte. Er, der Schönste aller Menschen, der Freigebigste aller Menschen, gibt sich selber hin. Einfach so. Ich habe vorher gesagt, dass Gott dich nicht braucht. Weißt du, wie man was nennt, was es nicht braucht? Das nennt man Geschenk. Wenn du einen Blumenstrauß kaufst und bringst ihm jemand mit, was ist die klassische Antwort? Das hätte es aber nicht gebraucht. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Und weißt du, was die beste Antwort drauf ist? Stimmt. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen, deswegen nennt man es Geschenk. Und hier ist Jesus, 33 Jahre alt, der Schönste aller Menschen, der, dessen Weiterleben am wichtigsten überhaupt gewesen wäre, gibt sich in die Hände dieser kleinen, mittelmäßigen, boshaften Menschen und lässt sich umbringen. Und sogar der heidnische Soldat, der drunter steht, sagt, oh, das war ein gerechter Mensch, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und es ist, als würde es vom Himmel sprechen über diese Szene, ob es nötig gewesen wäre. Es ist ein Geschenk. Ich heiße ja Johannes und deswegen ist mir der Johannes in der Bibel nahe, der Lieblingsjünger von Jesus. Und der hat ja das Johannesevangelium der Tradition nach und die drei Johannesbriefe geschrieben und wahrscheinlich auch die Offenbarung. Und ich war vor ein paar Jahren in der Türkei, in Ephesus, dort, wo der Johannes der Tradition nach all das geschrieben hat. Und mir ist aufgefallen, vielleicht haben Sie auch diese Texte schon mal gelesen, dass in beiden Texten, also in den Johannesbriefen und im Evangelium, handelt es ständig von der Liebe. Der Johannes nennt sich nicht mal Johannes, der nennt sich immer der Jünger, den Jesus liebte. Schon interessant. Und dann sind all die Sachen drin im Johannesevangelium. Liebt einander, das ist das Gebot, das ich euch gegeben habe. Und dann im Johannesbrief ist es am krassesten. Da kommt einmal, ich glaube in zwei Versen, 14 Mal oder sowas mit Liebe vor. So, geliebte Brüder, Gott ist die Liebe, deswegen, wenn ihr einander liebt, dann bleibt die Liebe Gottes in euch und so weiter. Lieben, geliebt, Liebe, Geliebte, liebend, Gott ist die Liebe, ständig. Und ich habe mich gefragt, lieber Johannes, unter all den biblischen Autoren, die es sonst noch gibt, Petrus und Lukas und Matthäus, warum hast du eigentlich diese unfassbare Betonung auf diesem Thema Liebe? Warum bei dir? Warum nicht bei Paulus? Warum nicht bei Jakobus? Warum bei dir? Und ich saß da am Strand in der Nähe von Ephesus und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja klar, unter den biblischen Autoren war er der Einzige, der hier unmittelbar dabei war. Weil wir in seinem eigenen Evangelium lesen, dass er mit Maria, der Mutter Jesu, unter dem Kreuz stand. Und wenn du den schönsten aller Menschen, den glücklichsten und freigebigsten aller Menschen, siehst, wie er sein Blut vergießt und es tropft in den Dreck von Golgatha, sodass du nur sagen möchtest, wäre das wirklich nötig gewesen? Dann hast du bis an dein Lebensende nur noch ein Thema. Johannes hat seine Briefe und sein Evangelium geschrieben, da war er ein alter Mann. Wenn du da dabei warst, dann schreibst du bis an dein Lebensthema, bis an dein Lebensende. Liebe, liebend, geliebt, geliebter, Liebe, geliebt, liebend. Das ist die Essenz, wer Gott ist und wie er füllt. Schönheit, die sich nicht selbst behält, sondern schenkt, ist Liebe. Glück, das sich nicht selbst erquickt und um sich selber kreist, in einer endlosen Selbstbefriedigung und Bauchspiegelei, sondern sich schenkt, ist Liebe. Gott ist die Liebe. Und wenn du das einmal verstanden hast oder wenn das einmal in deinem Herzen andockt, dann stellst du andere Fragen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe ganz viel gelernt von Christen in Ländern, wo es wirklich viel kostet zu glauben. Oder kurzer Zwischenpunkt noch, oder diese Menschen, diese Gesichter. Wir haben ja ein Gebetshaus, wo Tag und Nacht gebetet wird. Das sind jene Gebetshausmissionare bei uns, die in der Nacht beten. Zwei sind mittlerweile nicht mehr in der Nachtschicht, aber dafür andere. Die von Mitternacht bis 6 Uhr beten, hier in Deutschland, jede Nacht. Da denkst du, warum alles in der Welt? Warum solltest du sowas tun? Ihr Lieben, das christliche Leben ist ein Leben, das man überschreiben könnte mit dem Satz getroffen von Schönheit. Und ihr wisst vielleicht, es gibt auch in Berlin ganz viele, dass im Nahen Osten, dass ganz vielen muslimischen Menschen Jesus im Traum erscheint. Ihr habt keine Ahnung, warum. Ist jemand unter uns, der Muslim ist und dem Jesus im Traum erschienen ist? Würde mich nicht wundern. Ich habe vorher schon ein paar Leute getroffen aus dem Iran und so, kann gut sein. Also es ist nicht so schwer, Leute zu treffen, denen das passiert ist. Und in Ägypten, in 2 Wochen spreche ich in Kairo, ich kenne viele dort, und in Ägypten ist eine Geschichte von einem jungen Mann, dem Jesus im Traum erschienen ist. Und er war so überwältigt von dieser Schönheit, von diesem Mann in Weiß, dass er sich taufen lassen wollte. Und er ging zu einem Pastor oder einem Priester, ich weiß gar nicht von welcher Konfession, und hat gesagt, ich habe Jesus gesehen und er ist so schön. Ich will mich taufen lassen. Und der Pastor, der hat es gut gemeint, hat gesagt, hey, Piano, Ball flach halten, das kann gefährlich sein, okay? Wenn deine Familie das rauskriegt, ist vielleicht dein Leben in Gefahr. Und er hat gesagt, lass dich erstmal nicht taufen oder nur im Verborgenen, komm erstmal und so und übertreib's mal nicht. Und er hat wörtlich etwas in die Richtung gesagt wie, ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Risiko wert ist. Und dieser junge Muslim, der Jesus in seiner Schönheit vor Augen hatte, was? Du fragst mich, ob es wert ist? Und er hat ihn eine Frage gestellt. Du hast ihn noch nie gesehen, oder? Je mehr du ihn siehst, je mehr dein Blick auf ihn gerichtet ist, und das nennen wir Beten, das nennt man Lobpreis, desto mehr wird dein Leben getroffen von Schönheit und desto mehr strahlt das aus. Und desto mehr wirst du nicht die Mathelehrer-Frage stellen, ja, wie viel muss ich denn maximal tun? Wie viel Sünde darf ich in meinem Leben denn noch ein bisschen mitschleppen? Und wie wenig Religion muss ich denn über mich ergehen lassen? Sondern in dir wird die Frage sein, wie kann ich denn möglichst alles geben? Und ihr Lieben, das ist der Kern der christlichen Botschaft. Deswegen nennt Paulus das Evangelium. Das ist das Evangelium von der Seligkeit des herrlichen Gottes. Und es ist dein Glück und dein Vorrecht und die Schönheit schlechthin, dass diese Botschaft an dich ergangen ist. Und wenn du heute Abend dir nicht sicher bist, ob die in deinem Herzen schon angekommen ist, dann lass diesen heutigen Abend den Abend der Entscheidung sein. Und lass das zu deiner Lebensbotschaft werden, wenn du anderen Menschen über den Glauben sprichst. Ich bin davon überzeugt, dass das das Evangelium ist, dass das die Mitte ist. Das ist der Grund, warum wir anbeten. Das ist der Grund, warum wir in Augsburg unser Tag- und Nachtding machen. Das ist der Grund, warum die Christen in China ihr Leben riskieren. Und es ist der Grund, warum wir Jesus nachfolgen und ihm dienen und ihn lieben. Dazu bist du berufen. Es ist das schönste und herrlichste Berufung, die man haben kann.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb mit einem weiteren Rückblick auf das ökumenische Lobpreis-Event, den Einklang in Berlin. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Ganze kann man auf einer CD ganz klassisch nachhören, beziehungsweise natürlich ganz bequem in unserer Mediathek. Schauen Sie dazu in die Radio Horeb-App oder auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie uns durch Ihren geistlichen und materiellen Beitrag, sei es durch Ihr Gebet, sei es durch Ihre Spende, unterstützen und unsere Arbeit überhaupt erst möglich machen. Lassen wir die Sendung noch mit ein paar Eindrücken, Impressionen, Zeugnissen vom Einklang in Berlin am 26. Oktober 2019 ausklingen. Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.
Ich liebe Jesus, das ist eben der Punkt. Jesus ist für mich der Weg hin zu Gott Vater. Und diese Tatsache ist sehr bereichernd gewesen in meinem Leben. Ich habe sehr viele andere Wege gemacht, bin katholisch-evangelisch groß geworden, dachte immer, diese ökumenische Geschichte würde reichen, bis dass ich verstand, dass man wirklich einen intensiven Begegnungskontakt mit Jesus braucht und wirklich diese tiefe Liebe zu ihm erfährt und auf diesem Weg immer weitergeht.
Wer ist Jesus?
Mein bester Freund. Die Liebe meines Lebens. Jesus ist Retter, jemand, der tröstet, der heilt, und Jesus ist real.
Ich finde die Botschaft, die jetzt Johannes Hartl auch gesagt hat, dass dieser Fokus auf Jesus und das, was er für uns getan hat, also dass er für uns aus Liebe ans Kreuz gegangen ist, das ist mir total wichtig und das hat mir in so vielen Situationen schon weitergeholfen. Ich glaube oder ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass ich immer, egal was passiert, ich weiß, ich bin bedingungslos geliebt. Und aus dieser Kraft, die ich daraus schöpfe, kann ich das erreichen, was ich gern möchte oder das, was ich für richtig empfinde oder wozu ich mich berufen fühle, weil ich all meine Energie aus dieser Botschaft schöpfen kann. Und ich glaube, das können andere Leute nicht, die diese Botschaft nicht kennen, weil die sich immer, also weil ihr Herz an anderen Dingen hängt. Und ich glaube, dann hat man den Fokus auf 1000 Dingen, aber hat nicht diesen einen Fokus und weiß nicht, dass man angenommen ist.
Was ist das Tolle an der christlichen Botschaft?
Ja, die Erlösung. Dass Jesus für uns gestorben ist, für uns ans Kreuz gegangen ist und all die Schuld auf sich genommen hat. Ich bin ein Mensch, das heißt, ich bin ein Sünder. Ich kann gar nicht anders, weil ich Mensch bin und nur menschlich handeln und sein kann. Und auch wenn ich versuche, ihm ähnlicher zu werden, was ist das für ein Riesenziel? Das ist ein ganz langer Weg und wird auch erst in der Ewigkeit vollendet. Vorher bin ich total eine Suchende, eine Zweifelnde, eine Scheiternde. Und es gibt aber jemanden, der mich befreit hat. Er hat mich erlöst und befreit. Und er hat mein Leben komplett neu gemacht. Ich bin jetzt auch getauft, noch einmal sozusagen. Ich habe eine Taufbunderneuerung gemacht, um wirklich neu zu werden, um ein neues Leben starten zu können. Und das hat begonnen letztes Jahr.
Ich meine, am Ende ist er ja der quasi das Universum in seiner Hand hält. Und wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und ja, ich glaube, da ist es angebracht, ihn zu loben. Und wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, kommt man auch irgendwo hin. Aber ich glaube, zum Ziel führt es, wenn wir mit Gott unterwegs sind.